Lukas 12. Die ängstliche Dame fragt den Piloten: Ist es schon vorgekommen, dass ein Flugzeug nicht sicher zur Erde zurückgekehrt ist? Antwortet er: Nein, die kommen alle immer runter. Die ängstliche Urlauberin fragt den Strandwächter am Strand: Gibt es hier auch Quallen oder Krebse? Sagt er: Nein, die haben alle die Haie gefressen. Oder: Keine Angst, sagt der Arzt, es passiert bei der Operation ganz bestimmt nichts. Beruhigt seine ängstliche Patientin. Sagt: Ich habe diesen Eingriff schon fast 100 Mal vorgenommen. Patientin strahlt: Dann wird doch alles gut gehen. Aber natürlich sagt der Arzt: Einmal muss es doch klappen. Habt ihr gewusst, dass die Deutschen die ängstlichsten Europäer sind? Hat eine Studie herausgebracht letztes Jahr. Deutschen sind von allen Europäern am meisten besorgt um die Sicherheit ihres Landes, Sicherheit ihrer Computer, Computerviren, solche Dinge. Machen sich Sorgen vor Kreditkartenmissbrauch und Missbrauch von persönlichen Daten. Und es gibt in unserem Leben ja sicher viele Dinge, vor denen wir Angst haben können. Krankheit oder Gefahren, vielleicht die Zukunft, der Finanzkrise. Manchmal sind es Haie, andere haben Angst vor Spinnen oder Höhenangst oder einfach Angst, allein zu sein, wenn es dunkel ist. Angst vor Prüfungen, Angst, den Job zu verlieren. Es gibt ganz viele Dinge, vor denen wir Angst haben können. Und wenn wir ehrlich sind, dann haben wir alle dann und wann mal Angst. Ne? Und ist auch gut so, Angst hat auch ihren Zweck. Manchmal beschützt uns Angst, dass wir vorsichtig sind in Gefahr. Ich meine, das ist ja auch von Gott geschaffen, dieser Reflex. Hat eine wichtige Funktion. Mark Twain hat mal gesagt: Mut ist Widerstand gegen die Angst, Sieg über die Angst, aber nicht Abwesenheit von Angst. Wenn wir ehrlich sind, haben wir alle dann und wann mal Furcht oder Angst vor irgendetwas. Und Mut bedeutet eigentlich, diese Ängste zu konfrontieren und durch diese Situation hindurchzugehen, vor der wir Angst haben. Ist nicht gut, wenn wir uns leiten lassen in unseren Entscheidungen von Furcht. Nur von Gottes Furcht. Davon wollen wir uns leiten lassen, aber nicht von Menschenfurcht im ganz Besonderen. Und darüber wollen wir uns heute Morgen ein bisschen unterhalten, ein bisschen Gedanken machen über Menschenfurcht und wie wir sie überwinden können. Hast du Angst vor anderen Menschen? Manchmal? Angst vor Ablehnung durch andere Menschen, das ist es ja meistens. Habt ihr Männer Angst vor euren Frauen manchmal? Oder ihr Eltern vor euren Kindern? Dass die Kinder euch ablehnen oder euch nicht mögen? Vielleicht sogar Angst von euren Freunden, dass die euch ablehnen könnten oder euch auslachen könnten, weil er Jesus nachfolgt. Oder Angst vor dem Chef oder den Kollegen oder Leuten auf der Straße rauszugehen, Zeugnis zu sein. Ja. Prüfungsangst hat auch oft mit Menschenfurcht zu tun. Was werden die denken? In den Sprüchen Kapitel 29, Vers 25 heißt es: Menschenfurcht stellt eine Falle, aber wer auf den Herrn vertraut, ist in Sicherheit. Menschenfurcht kann uns lähmen. Menschenfurcht kann uns davor abhalten, zu Jesus zu stehen und Zeugnis zu sein für ihn. Manchmal sogar abhalten, unsere Kinder zu erziehen. Weil wir Angst haben: Oh, dann mögen mich die vielleicht nicht, wenn ich Grenzen setze oder Konsequenzen setze. Angst, das Richtige zu tun. Menschenfurcht kann uns davor abhalten. Abhalten, ehrlich zu sein. Menschenfurcht ist eine Ursache von Heuchelei. Führt dazu, dass wir Masken tragen, dass wir vorgeben, anders zu sein, als wir wirklich sind. Und das kann in zwei Richtungen passieren. Ne? In der Gemeinde kann es so sein, dass wir uns manchmal vorspielen, dass wir heiliger sind, als wir wirklich sind. Und dann versucht jeder heiliger zu wirken als der andere. leben die ganze Woche nicht so, wie wir sollten. Und dann kommen wir in die Gemeinde. Oh, preis dem Herrn, Bruder, Schwester. Halleluja. Und wir tun, als wären wir so heilig. Aber es kann genauso in die andere Richtung sein, dass wir auf der Arbeit oder auf der Schule irgendwie vorgeben, unheiliger zu sein. Oh, ich bin so ein bisschen der Undercover-Christ. Verbirgt es ein bisschen, woran ich wirklich glaube und wer ich wirklich bin in Christus, weil die Leute könnten mich ja auslachen, wenn ich zu Jesus stehe auf der Arbeit. Auch das ist Heuchelei. Und Menschenfurcht ist eine Falle. Im Gegensatz dazu, und das ist das Gegenmittel, Gottesfurcht macht frei. Macht uns frei, ein ehrliches, authentisches, offenes Leben zu leben als Christ. Und das ist wunderbar, das ist wirklich befreiend. Und deswegen ist es wichtig, dass wir klar sehen, wer Gott ist und was er für uns getan hat, dass wir eine gesunde Ehrfurcht haben, einen gesunden Respekt vor ihm, dass wir ihn zu unserer Priorität machen. Das ist, was Gottesfurcht bedeutet. Ich möchte mir heute in unserem Text mit euch gemeinsam 5 geistliche Wahrheiten anschauen, die uns helfen werden, Menschenfurcht zu überwinden und Gott zu respektieren und ihn zu schätzen. Und diese ewige Perspektive, diese geistliche Perspektive, es wird uns frei machen. Jesus hat gesagt in Johannes 8, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und er hat gesagt, wenn der Sohn euch frei macht, dann seid ihr wahrhaft frei. Im Galaterbrief heißt es, dass wir zur Freiheit berufen worden sind. Gott möchte, dass wir frei sind, freie Menschen, frei, wir selbst zu sein, frei zu Jesus zu stehen, in jeder Situation. Keine Menschenfurcht. Aber lasst uns zuerst das Symptom anschauen von Menschenfurcht. Kontext: Jesus kannte keine Menschenfurcht und er hat sehr klare Worte gesprochen, das letzte Mal in unserem Text zu den geistigen Leitern seiner Zeit, hatten so eine leichte Unterhaltung beim Mittagessen. Ne? 6-mal hat Jesus gesagt, wehe euch, wehe ihr Pharisäer, ihr seid Toren, hat den Schriftgelehrten gesagt, ihr seid Mörder, ihr seid Heuchler. Jesus kannte keine Menschenfurcht. Und dann im Kapitel 12, im Vers 1 lesen wir, als sich unterdessen viele Tausende der Volksmengen versammelt hatten, sodass sie einander traten, hat einen Eintritt verlangt wahrscheinlich, Eintritt 10 Euro, 2 Dritte 19 Euro. Als viele Tausende der Volksmenge versammelt waren, sodass sie einander traten, fing er an, zuerst zu seinen Jüngern zu sagen, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, das heißt vor der Heuchelei. Pharisäer waren Heuchler, die haben Masken getragen. Das, was Heuchelei ist, bedeutet Masken tragen. Unehrlich sein. Und das ist so stressig, so zu leben, oder? Wenn du ständig irgendwem was vormachen musst. Und Jesus sagt hier, es ist wie Sauerteig. Ihr Frauen, die backt, ihr kennt es, wenn man ein bisschen Sauerteig oder Hefe reinmischt in einen Teig, das breitet sich aus. Es bläht den ganzen Kuchen auf. So ist auch mit Heuchelei. Wenn du anfängst, ein kleines bisschen Masken zu tragen und vorzugeben, dass du wer anderer bist, als du wirklich bist, dann führt eins zum anderen und eine kleine Lüge führt zur nächsten, weil du die kleine Lüge überdecken musst und am Ende hast du so ein ganzes Gebäude und es ist so stressig. Es ist so unheil, so zu leben, mit Masken rumzulaufen, zu heucheln. Ist auch ansteckend für andere Menschen, ne? Wenn wir hier in der Gemeinde zusammenkommen und einer fängt an zu heucheln und zu tun, oh, ich bin super Christ, ich bin ein bisschen geistlicher als du und so diese Haltung und es dann auch anstecken, dann versucht der Nächste dann den zu übertrumpfen und ein bisschen geistlicher zu wirken und am Ende sind wir ein Haufen von lauter Heuchlern, die sich was vormachen. Wie schade. Hey, wir sind Familie hier. Familie Gottes. Wir können ehrlich zueinander sein. Wir müssen Gott nichts vormachen und wir müssen auch einander nichts vormachen. Wir sind alle in einem Krankenhaus hier. Kirche, Gemeinde ist nicht der Ort der Perfekten. Jesus hat gesagt, ich bin für die Sünder gekommen, nicht die Gerechten, sondern die Kranken brauchen einen Arzt. Und das ist, wer wir sind. Wir sind kranke Sünder auf dem Weg zur Heilung. Und wir müssen einander nichts vormachen. Ich habe noch viel in meinem Leben, wo Gott mich verändern muss. Ich bin ein schwacher Mensch, kein super Christ. Wir dürfen frei sein, authentisch zu leben, ehrlich zu leben. Das ist so befreiend. Es ist so stressfrei. Ich möchte uns ermutigen, diese Masken abzulegen. Keine Angst zu haben, du selbst zu sein. Keine Angst, authentisch als Christ zu leben, vor den Geschwistern und auch vor der Welt. Warum können wir so leben und sollen wir so leben? Erster Punkt, den wir hier sehen, ist, weil es wird sowieso alles aufgedeckt werden. Heuchelei ist irrational. Die Wahrheit wird ans Licht kommen, sagt Jesus. Lass uns Verse 2 und 3 lesen. Es ist aber nichts verdeckt, was nicht aufgedeckt und verborgen, was nicht erkannt werden wird. Deswegen wird alles, was ihr in der Finsternis gesprochen haben werdet, im Licht gehört werden. Und was ihr ins Ohr gesprochen haben werdet, in den Kammern, wird auf den Dächern ausgerufen werden. Also ein eindrucksvolles Bild, was Jesus hier wieder verwendet. Er sagt, die Wahrheit wird ans Licht kommen. Du kannst es nicht verborgen halten. Irgendwann, letztendlich, wird es rauskommen, was in deinem Herzen drin ist. Du kannst es nicht immer verbergen. Dieses Lügengebäude, was du aufbaust, wird irgendwann mal zusammenfallen. Gott wird dafür sorgen, dass alles aufgedeckt wird. Also warum nicht gleich echt und authentisch zu leben? Ist so befreiend. Und ich möchte euch ermutigen, euch von Anfang an als Nachfolger von Jesus zu outen. Wenn ihr irgendwo neu hinkommt, ich bin Christ, das ist, was ich bin. Zieh irgendein christliches T-Shirt an, irgendwas, aber lass den Leuten wissen, dass du Christ bist. Das ist befreiend. Als ich mich bekehrt habe zu Jesus, war so in meinem letzten Schuljahr, da hatte ich anfangs so ein bisschen Probleme damit, mich zu outen. Weil schließlich, ich bin schon 5 Jahre mit denen in der Klasse und die kannten mich vorher und irgendwie war es mal peinlich, eben diese Menschenfurcht. Was werden die Leute jetzt denken, dass ich so ein Jesus-Freak bin, so ein Christ. Und ich wusste nicht so richtig, wie ich es rüberbringen kann. Und dann hatte ich das einem Freund von mir erzählt, einem Bruder im Glauben, und er hat gesagt, so machst du das, und hat mir sein großes Holzkreuz umgehängt. Dann bin ich in die Schule am nächsten Tag mit einem Riesenkreuz und alle haben gefragt, was ist mit dir los? Dann musste ich erzählen, dass ich Christ bin. Aber es war mir immer noch so ein bisschen, war noch so ein bisschen Undercover-Christ. Dann habe ich mir aber vorgenommen, als ich zu studieren begonnen habe, jetzt von Anfang an lasse ich alle wissen, dass ich Christ bin. Und es ist so viel einfacher, wenn die Leute einfach wissen, ich bin Nachfolger von Jesus, du ersparst dir so viele Probleme, du wirst zu gewissen Dingen gar nicht mehr eingeladen, ersparst dir Versuchungen. Und es ist einfach so frei, es ist so heil, einfach authentisch zu leben. Ich bin Christ, ich folge Jesus nach, ich liebe ihn, das ist, was ich bin. Er ist meine Identität. Outet euch von Anfang an, das macht das Ganze einfacher. Steht von Anfang an zu Jesus. Zweiter Punkt ist, wir wollen Gott fürchten und nicht die Menschen, weil er allmächtig ist und die Menschen im Vergleich zu ihm wirklich machtlos sind. Die Menschen können uns gar nicht viel antun. Wir müssen uns nicht fürchten. Verse 4 und 5. Ich sage aber euch, meinen Freunden, ich mag das. Das ist, wie Jesus zu uns spricht. Ich sage euch, meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und nach diesem nichts weiter zu tun vermögen. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, der nach dem Töten Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, sage ich euch, diesen fürchtet. Also wieder die ewige Perspektive. Wir müssen uns immer wieder dran erinnern. Ich glaube, das ist mein Hauptjob, mich selbst und euch dran zu erinnern, dass wir ewige Wesen sind. Wir werden alle ewig leben. Und das Schlimmste, was Menschen uns antun können in dieser Welt, ist, dass sie unseren Leib töten. dass er uns in die Ewigkeit befördert. Wir werden sowieso alle bald dort sein. Ich meine, diese maximal 70, 80 Jahre, vielleicht 90 Jahre, die wir hier auf der Erde leben, im Vergleich zu den nächsten 100 Billiarden, Milliarden von Jahren in der Ewigkeit, ist nicht so viel. Ob ich jetzt 10 Jahre früher oder später in die Ewigkeit gehe, ist eigentlich aufs Lange gesehen nicht so wirklich entscheidend, nicht so wirklich wichtig. Was viel wichtiger ist, als wann ich in die Ewigkeit gehe, wann ich sterbe, ist, wohin gehe ich, wenn ich in die Ewigkeit gehe? Was dann? Wo werde ich die Ewigkeit verbringen? In Gemeinschaft mit Gott im Himmel oder getrennt von ihm in der Hölle? Das ist eigentlich wirklich das Wichtige. Und so die Menschen, die können uns belächeln, weil wir Jesus nachfolgen, können uns misshandeln, wenn es schlimm kommt. Vielleicht verlierst du deinen Job, weil du nicht bereit bist, zu lügen oder zu betrügen, um Jesu willen. Menschen können dich anklagen, weil du Jesus nachfolgst. Im schlimmsten Fall können sie dich zum Tode verurteilen. Aber sie haben nur Macht über das Äußere. Menschen haben keine Macht über dein Inneres, über deine Gedanken, über deine Seele, über die Ewigkeit. Aber Gott hat die Macht. Gott hat die Macht über deine Seele. Hat die Macht, deine Seele in die Hölle zu werfen. Also wen sollten wir fürchten? Die Menschen oder Gott? Wessen Meinung über uns ist wichtiger? Das, was Menschen denken oder das, was Gott, unser Schöpfer, denkt? Für uns Christen ist das Schlimmste, was Menschen uns antun können, dass sie uns in den Himmel befördern. Dort, wo wir sowieso hinwollen. Den Ort, wonach unser Herz sich sowieso sehnt. Ist das so schlimm? Ich glaube nicht. Im Korintherbrief steht, dass Jesus dem Tod den Stachel gezogen hat. Also wir müssen keine Angst haben. Menschen können uns nicht wirklich viel antun. Nichts, was ewige Konsequenzen hätte. Dritter Punkt ist, wir wollen Gott fürchten und nicht die Menschen, weil wir ihm so viel wert sind. Verse 6 und 7. Werden nicht 5 Sperlinge für 2 Pfennig verkauft und nicht einer von ihnen ist von Gott vergessen. Aber selbst die Haare eures Hauptes sind alle gezählt. So fürchtet euch nun nicht, ihr seid mehr als viele Sperlinge. Sperlinge sind fast nichts wert. Du kannst 5 im Sonderangebot kaufen und 2 Pfennige. Und doch kümmert Gott sich um sie. Und er kennt sie. Und er weiß um sie. Und er ist besorgt um sie. In Matthäus 10 sagt Jesus, nicht einer von ihnen wird auf die Erde fallen ohne euren Vater. Und wir haben so eine viel besonderere Beziehung zu Gott als diese Sperlinge. Gott ist unser Vater. Und wenn er um die Sperlinge besorgt ist, wie viel mehr ist er um uns besorgt, um seine Kinder? Wie viel mehr sind wir ihm wert? Wir sind ihm unendlich viel wert. Im ersten Petrusbrief lesen wir, ihr seid nicht erlöst worden, sprich erkauft worden mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Ihr seid erkauft worden mit Jesu Leben. Das ist der Preis, der für euch bezahlt wurde. Das ist, wie viel ihr ihm wert seid. Es gibt ein Lied, in dem heißt es, in dieser Welt, in der der Wert einer Sache daran gemessen wird, was jemand bereit ist, dafür zu bezahlen, ist es schön zu wissen, dass ich dir einen Jesus wert bin. Das ist dein Wert. Gott liebt dich so sehr, dass er Jesus für dich gegeben hat. Und wie viel ist Jesus wert? Unendlich. Und das ist der Preis, der für dich bezahlt wurde, also so viel bist du im Wert. Und im 1. Korintherbrief heißt es, ihr seid um einen Preis erkauft. Also werdet nicht Sklaven von Menschen. Und Menschenfurcht ist Sklaverei. Lass uns nicht von Menschenfurcht versklavt werden als freigekaufte Kinder Gottes. Der Vater im Himmel schätzt dich unendlich. Du bist ihm unendlich viel wert. Er ist besorgt um dich. Er kennt dich, er weiß alles, er kennt jedes Detail deines Lebens. Und er hat alles unter seiner Kontrolle. Im Oktober 2007 ist Robert Shields mit 89 Jahren verstorben. Und das Besondere an ihm war, er hat 91 Kisten voll mit Tagebüchern hinterlassen, insgesamt 37 Millionen Worte. Er hat in 25 Jahren alle 5 Minuten detaillierte Einträge in seine Tagebücher gemacht über die Banalitäten seines Lebens. Zum Beispiel, Eintrag vom 13. August 1995, 8.45 Uhr. Ich habe mich 2-mal mit der Rasierklinge von Gillette rasiert und meinen Nacken hinter beiden Ohren. 25. Juli 1993, um 7 Uhr. Ich reinigte die Badewanne und kratzte meine Füße mit meinen Fingernägeln, um tote Haut zu entfernen. Selben Tag 7.05 Uhr, 5 Minuten später. Ich hatte viel und festen Stuhl und einen halben Liter Urin, benutzte 5 Blatt Papier. War so ein Buchhaltertyp offensichtlich. Hat detailliert die dümmsten Kleinigkeiten seines Lebens aufgezeichnet. Aber weißt du was, dein Vater im Himmel, der weiß alles noch viel besser und kennt dich noch viel besser, jedes Detail in deinem Leben als das. Jedes Detail. Mit jedem Detail deines Lebens vertraut. Er sagt, selbst die Haare eures Hauptes sind alle gezählt. Und es ist bei manchen einfacher und bei anderen schwerer. Bei manchen gibt es nicht mehr so viel zu zählen. Durchschnittliche blonde Mensch hat 145.000 Haare. Der durchschnittliche Dunkelhaarige hat 120.000 und die durchschnittlichen Rothaarigen, die Armen, haben nur 90.000 Haare. Und Tendenz fallend. Und Gott sagt, alle eure Haare sind gezählt, sind alle abgezählt. Gott wusste, das Haar Nummer 92.355 ist heute Morgen ausgefallen, als du dich gekämmt hast. Und das Haar 20.156 ist grau geworden. Gott weiß es. Jedes Detail deines Lebens. Und er sagt uns, fürchtet euch nicht. Ihr seid Gott so viel mehr wert. So viel mehr als Sperlinge. Und der Vater sorgt für euch. Vierter Punkt ist, Gott schämt sich nicht für uns. Also sollten wir uns für ihn schämen? Vers 8. Ich sage euch aber, jeder, der mich vor den Menschen bekennen wird, den wird auch der Sohn des Menschen vor den Engeln Gottes bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet haben wird, der wird vor den Engeln Gottes verleugnet werden. Ist verrückt, dass wir uns manchmal für Jesus schämen. Wir haben überhaupt keinen Grund dafür, uns für ihn zu schämen. Er ist die wunderbarste Person im ganzen Universum. Er ist absolut heilig und rein und liebevoll und sündenlos und wunderbar. Kein Grund, dass wir uns für ihn schämen müssen. Auf der anderen Seite, ich habe Grund genug in meinem Leben, mich zu schämen. Und Gott hätte ausreichend Grund, sich für mich zu schämen. Aber er schämt sich nicht für mich. Er tut es nicht. Im Hebräerbrief heißt es, er schämt sich nicht, uns seine Brüder zu nennen. Also er schämt sich nicht, sich mit mir zu identifizieren. Sollen wir uns jetzt schämen, uns mit ihm zu identifizieren? Das wäre doch wirklich verdreht. Mit gewissen Personen ist man einfach loyal. Egal was, oder? Ich bin loyal zu meiner Familie. Ich werde meine Eltern nicht verleugnen, ich werde Jennifer nicht verleugnen. Ich bin loyal zu meinen Freunden. Ich meine, manche Dinge, das gehört sich einfach. Bin loyal, egal was. Und in die Kategorie fällt auf jeden Fall Jesus auch. Ich will zu ihm stehen, egal was. Wenn wir ihn vor den Menschen bekennen, sagt er, wird er uns vor den Engeln bekennen. Wir sagen, hey, meine lieben Engel, darf ich euch vorstellen, das ist der Günther im Himmel. Hey, das ist der Günther, das ist mein Freund, mein Bruder, mein Diener, der gehört zu mir. Das ist wunderbar. Jesus wird zu mir stehen in der Ewigkeit. Ich finde das überwältigend. Er wird zu mir stehen. Und wenn er zu mir steht in aller Ewigkeit, dann ganz sicher kann ich zu ihm stehen in dieser Welt, oder? Vers 9 sagt er, wer mich aber vor den Menschen verleugnet haben wird, der wird vor den Engeln Gottes verleugnet werden. Wer ihn ablehnt, der wird auch von ihm abgelehnt werden. Die Bibel ist ganz klar, hier in dieser Welt ist die Zeit, umzukehren zu ihm. Wenn wir nicht zu ihm umbekehren, wenn wir uns nicht bekehren zu Jesus, dann wird er uns auch nicht akzeptieren. Er wird in der Ewigkeit sagen, nee, der gehört nicht zu mir. Weiche von mir, Übeltäter. Wenn du nicht zu Jesus gehören willst, dann wird er das akzeptieren in der Ewigkeit. Er ist ein Gentleman. Er drängt sich uns nicht auf. Vers 10, und jeder, der ein Wort sagen wird gegen den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden. Jesus scheut sich nicht vor einer ehrlichen Konfrontation. Jesus hält auch Zweifel und ehrliche Fragen aus. Lesen wir weiter, dem aber, der gegen den Heiligen Geist lästert, wird nicht vergeben werden. Mit dem Lästern des Heiligen Geistes meint Jesus das, was die religiösen Leiter getan haben. Dass sie das Wirken des Heiligen Geistes in Jesus, dem Teufel, zugeschrieben haben. Und Jesus sagt uns in Johannes 16, dass der Heilige Geist die Welt überführen wird von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Das ist sein Wirken in dieser Welt. Er will Menschen überführen von ihrer Schuld. Und er will Menschen hinweisen auf Jesus, Menschen zu Jesus hinführen. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Und wenn du das Wirken des Geistes dem Teufel zuschreibst und dein Herz beständig verhärtest gegen diese Überführung, wenn du beständig Jesus ablehnst, dann kannst du keine Vergebung empfangen. Vergebung gibt es nur in Jesus Christus. Derjenige, der unsere Schuld auf sich geladen hat. Unsere Schuld hier, wenn das die Liste mit all meinen Sünden ist. Und es steht zwischen mir und Gott. Jesus ist Mensch geworden und hat meine ganze Lebensschuld sich zurechnen lassen am Kreuz. Und er hat die Konsequenz dafür erfahren. War getrennt vom Vater, hat den Preis bezahlt für meine Schuld, meinen Strafzettel bezahlt sozusagen, damit ich frei sein kann und freie Gemeinschaft haben kann mit Gott. Das hat nur Jesus für dich getan. Deswegen konnte er sagen, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Nur er hat deine Schuld getragen. Und deswegen ist nur er der Weg zu Gott. Und bei ihm gibt es Vergebung. Vielleicht habt ihr das gelesen, dass jetzt einigen Führern von den Roten Khmeren der Prozess gemacht wird. Menschen, die tausende, zigtausende Menschen ermordet haben und gefoltert haben. Vielleicht habt ihr es auch gelesen, wahrscheinlich nicht in unseren deutschen Zeitungen, aber einer von denen ist Christ geworden. Einer von denen hat sich bekehrt. Ein Mörder, ein Folterer, einer, der zigtausende Menschen auf dem Gewissen hat. Und wisst ihr was? Dieser Mensch hat Vergebung. Dieser Mensch wird den Himmel erfahren. Er wird die Ewigkeit in Gemeinschaft mit Gott im Himmel verbringen. Weil er sich Jesus anvertraut hat. Nicht, weil er es verdient, ganz sicher nicht. Aber weil Jesus es für ihn verdient hat. Weil Jesus für seine Schuld bezahlt hat. Wir können uns ewiges Leben nicht verdienen. Ewiges Leben ist ein Geschenk. Das können wir uns nur schenken lassen. Ewiges Leben in Beziehung mit Gott. Das ist Gottes Gnade. Gottes unverdiente Gunst. Dieser Massenmörder wird die Ewigkeit im Himmel verbringen. Und er hat Vergebung, weil er sich Jesus anvertraut hat. Auf der anderen Seite, wenn du als guter, braver Durchschnittsdeutscher lebst sagst, oh, ich habe niemanden umgebracht, versuche gut meinen Job zu machen, bin ein Familienmensch, ich spende für gute Sachen, bin ein guter Humanist, ich gehe in die Kirche. Aber wenn du dich nicht zu Jesus bekehrst, wirst du die Ewigkeit in der Hölle verbringen, getrennt von ihm. Deine guten Werke sind nicht gut genug. Der Maßstab ist Vollkommenheit. Jesus hat gesagt, ihr sollt vollkommen sein, wie mein Vater im Himmel vollkommen ist. Der Maßstab ist Perfektion. Beispiel, wenn ich dich zum Omelett einlade, sage ich, lade dich zum Abendessen ein, ich koche ein Omelett und ich haue da 10 oder 20 Eier in die Pfanne und beim letzten Ei fällt mir auf, oh, das riecht schon ein bisschen komisch, das war faul, naja, haust trotzdem in die Pfanne, rührst unter die guten Eier. Würdest du es essen, das Omelett? Nee, ja? Seht ihr, eine Sünde vermasselt die ganze Beziehung mit Gott, vermasselt uns das ewige Leben. Nur einmal Habsucht in deinem Herzen, so neidisch bist auf irgendwem. Ein schlechter Gedanke, eine Notlüge, einmal Lust irgendwo, Frau hinterhergeschaut, falschen Gedanken gehabt. Das langt. Es vermasselt alles. Gottes Maßstab ist Perfektion. Versteht ihr, warum wir uns nicht selber retten können? Warum wir uns ewiges Leben nicht verdienen können? Wir können es uns nur schenken lassen. Von Jesus. Weil er hat für unsere Schuld bezahlt. Gottes Gnade ist wunderbar. Ich kann dir das zusprechen, egal wer du bist, egal was du Furchtbares getan hast in deinem Leben, du kannst Vergebung haben von dieser Schuld in Jesus. Du kannst frei werden. Du kannst sein ewiges Leben erfahren. Aber wenn du Jesus ablehnst, dann kann er nichts für dich tun. Und dann musst du deine Schuld selber tragen in Ewigkeit. Und sie wird dich trennen von Gott. Vers 11, wenn sie euch aber vor die Synagogen und die Obrigkeiten und die Machthaber führen, sie, das sind diese Gotteslästerer, so sorgt nicht, wie oder womit ihr euch verantworten oder was ihr sagen sollt. Denn der Heilige Geist wird euch in jener Stunde lehren, was ihr sagen sollt. Fünfter Punkt, warum wir keine Menschenfurcht haben brauchen, ist, Gott ist mit dir. Mach dir keine Sorgen, wenn du Zeugnis für ihn ablegen musst, wenn die Zeit dafür kommt. Er wird dir die Worte geben. Er wird bei dir sein, du wirst nicht allein sein. Und das ist das Abenteuer, in Gemeinschaft mit Jesus zu leben. Wir dürfen im Vertrauen seine Zeugen sein und er ist wirklich da. Und er gibt dir das richtige Wort, er gibt dir vielleicht ein Wort der Erkenntnis, er gibt dir Weisheit im Gespräch. Und er gebraucht dich und er wirkt durch dich. Und das ist so ein Abenteuer, mit Gott zu leben. Wenn du verfolgt wirst für deinen Glauben, Jesus ist mit dir. Und wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Denkt an Gullivers Reisen. Kennt das noch irgendwer? Diese Geschichte von Gulliver, der auf Reisen geht und dann einem Teil der Geschichte wird er auf die Insel Lilliput verschlagen, wo alle Menschen und alles nur so winzig klein ist. Und er ist der Riese in Lilliput und all diese Pfeile und Speere, diese Waffen dieser kleinen Menschen können ihm überhaupt nichts anhaben. Hey, wenn Gulliver auf deiner Seite ist in Lilliput, dann wer kann gegen dich sein? Und Gott im Vergleich ist noch viel größer, noch viel mächtiger. Und er ist bei dir. Wenn Gott bei dir ist und mit dir ist, wer kann gegen dich sein? Was können Menschen dir antun? Mit Gott bist du auf jeden Fall in der Übermacht. Also habt keine Angst, Jesus zu bezeugen. Er wird bei euch sein. Wir sehen das in der Apostelgeschichte illustriert. Apostelgeschichte 4, Vers 13. Da heißt es, als sie die jüdischen Leiter, die versucht haben, die Apostel einzuschüchtern, als sie die Freimütigkeit des Petrus und Johannes sahen und bemerkten, dass es ungelernte und ungebildete Leute waren, verwunderten sie sich und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Hier haben wir ungebildete, einfache Leute, aber wie es hier steht, der Heilige Geist gibt ihnen Weisheit und er gibt ihnen die Worte zu sagen und diese gebildeten Theologen können nicht bestehen, die können nichts entgegnen. Jesus war bei ihnen. Jesus hat ihnen die Gefängnistüren geöffnet. Ein paar Mal. Das kann er tun. Ich denke an Paulus und Silas, als sie im Gefängnis in Philippi sitzen, nachdem sie verprügelt worden sind. Und sie singen Lobpreislieder, sie sind voll Freude. Das war mit ihnen. Das ist nur was, was Jesus schenken kann. Ich denke an Stephanus, ersten Märtyrer der Kirchengeschichte. Von Stephanus heißt es, als er mit den religiösen Juden da diskutiert hat, sie konnten ihm nicht standhalten, seiner Weisheit. Gott hat ihm Weisheit gegeben. Und dann selbst als sie ihn gesteinigt haben und ihn umgebracht haben, ist der Herr ihm beigestanden. Und er hat den Himmel geöffnet gesehen und Jesus, wie er auf ihn wartet und ihn willkommen heißt. Und sein Gesicht hat gestrahlt. Gott hat ihm Gnade geschenkt in der Situation, Jesus zu bezeugen mit seinem Leben sogar. Und er ist mit Frieden und mit Freude heimgegangen in die Ewigkeit. Was immer Gottes Weg für dich ist. Manche hat er befreit, andere hat er in die Ewigkeit begleitet. Was immer Gottes Weg für dich ist. Er wird bei dir sein. Und er wird dir Gnade geben für jede Herausforderung, wenn du ihn bezeugst, wenn du zu ihm stehst, wenn du anderen Menschen von ihm erzählst. Du bist nicht allein. Er ist bei dir. Du bist nie allein in dieser Situation. Also lass uns es zusammenfassen. Hab keine Menschenfurcht. Denn erstens, es wird sowieso alles ans Licht kommen. Zweitens, Gott ist allmächtig. Und die Menschen können uns eigentlich gar nicht viel antun. Drittens, ihr seid Gott so viel wert, unendlich viel. Und er ist besorgt um euch. Viertens, Gott schämt sich nicht für euch. Warum solltet ihr euch für ihn schämen? Und der letzte Punkt ist, Gott ist bei euch. Und er hat uns verheißen, Apostelgeschichte 1,8. Er hat uns verheißen, der Heilige Geist wird euch zurüsten, seine Zeugen zu sein. Das ist Gottes Verheißung, er ist bei euch. Also seid mutig und seid stark. Der Herr ist mit euch. Vater, wir danken dir für dein Wort. Und wir danken dir für deine Wahrheit. Wir danken dir, dass du uns klar sehen lässt. Und Herr, wenn wir die Dinge aus der ewigen Perspektive betrachten, aus deiner Perspektive, dann verstehen wir, dass wir wirklich keine Angst haben müssen vor Menschen. Weil du uns so sehr liebst, Gott. Weil du so sehr für uns bist. Wir sind so geborgen in dir. Und weil du mit uns bist, weil wir nicht alleine sind. Weil du uns gebrauchen willst, Herr. Ich danke dir für deine Gnade und für deine Liebe und für deinen Heiligen Geist. Füll unser Leben mit dir. Mit deinem Geist. Und mach uns zu deinen Zeugen, wenn wir hier aus der Tür rausgehen und unser Missionsfeld betreten. Dort, wo du uns hingestellt hast, zu unseren Freunden und Familien und Arbeitskollegen, der Schulkollegen. Danke, Jesus, dass wir dich bezeugen dürfen. Das ist so ein Vorrecht. Danke, dass wir deine Mitarbeiter sein dürfen. Segne uns dazu. In Jesu Namen bitten wir. Amen.